Jetzt wird endlich alles anders. Henriette kommt total begeistert von einem Seminar am Wochenende zurück. Erfolgreich Grenzen setzen, endlich Nein sagen können ohne schlechtes Gewissen. Jawohl, das ist der Neustart, den sie einfach braucht. Und das fängt auch richtig gut an bis Mittwochnachmittag im Geschäft, als ihr etwas verpeilter Chef mal wieder kommt und sagt, Henriette, da wäre noch eine Kleinigkeit, die muss unbedingt heute gemacht werden. Die Kleinigkeit entpuppt sich als etwas Größeres und anderthalb Stunden später kann sie dann auch Feierabend machen, aber jetzt braucht sie nicht mehr ins Freibad gehen. Die Sonne ist schon halb untergegangen, das lohnt sich einfach nicht mehr. Und so geht es gerade weiter in der Woche. Am Freitagabend sitzen sie zusammen in Henriettes Lieblingsrestaurant und es ist alles schön und gut in der Mädelsrunde. Und die Lady, die öfter mal auch sich einfach rausnimmt, über die persönlichen Grenzen anderer hinwegzugehen, der setzt sie jetzt einfach mal eine Grenze. Natürlich, die Stimmung ist versaut, die Gute ist beleidigt und ja, Henriette plagt ihr schlechtes Gewissen und dann auf dem Klo sagt eine andere Freundin zu ihr, sag mal, du weißt doch, die Mary, die ist halt einfach so, wie sie ist, ne? Und so, und als sie auf dem Rückweg sind vom Pipi-Kaka-Land, entschuldigt sich dann unsere Henriette auch noch und bricht ein. Und am Samstagmorgen kommt zu allem Überfluss auch noch die Schwester an, deren Babysitter ausgefallen ist, weil er plötzlich Migräne bekommen hat. Und so ist auch der Samstag hinüber. Und das erste freie Wochenende seit 4 Wochen ist damit auch gelaufen. Das mit dem erfolgreich Grenzen setzen hat irgendwie nicht so funktioniert. Henriette hat ein ernstzunehmendes Problem. Nämlich, sie hat ein Problem mit Menschenfurcht. Und was dieses Phänomen Menschenfurcht, wie das aussieht, das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Wir wollen schauen, wie Menschenfurcht eigentlich entsteht, was die Auswirkungen davon sind und vor allen Dingen, wie wir davon frei werden. Denn das ist ja auch das, was wir versprochen haben in dem Titel und das wollen wir heute auch erfüllen. Genau. Und es ist mein persönlicher Wunsch, wenn das dein Thema ist, dann ist mein Wunsch, dass dieser Gottesdienst irgendwie so ein Baustein ist in deinem Leben, der dazu beiträgt, dass du da ein Stück weit freier wirst. Ja, und das Thema ist kein neues Thema, es ist eigentlich ein uraltes Thema, was schon viele, viele Menschen in vielen Generationen bewegt und beschäftigt hat. Und ich habe dir eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Die Geschichte ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dem einen oder anderen vielleicht auch nicht bekannt. Deswegen erzähle ich ganz geschwind die Geschichte nach, weil das ist ein längerer Abschnitt. Das wird sonst zu lange dauern. Es geht um das Volk Israel und die Philister, also Nahe Osten, damals Konfliktherd, heute Konfliktherd. Und die Philister und die Israeliten, sie stehen sich gegenüber in so einem Bergdelta, kann man sagen. Die Philister auf der einen Seite, die Israeliten auf der anderen Seite, das zwischen ihnen das Tal und das läuft so Front gegen Front und dann, das Dumme, die Philister, die haben so einen Riesenkerl dabei, ne? So 3 Meter groß, richtige Maschine, seine Rüstung 60 Kilo schwer, Schwert am Start, ein Speer am Start, dessen Spitze allein 7 Kilo wiegt und der kann auch richtig, richtig auspacken. Und da lese ich uns einfach mal einen kurzen Abschnitt vor aus dem Original. Der gute Mann heißt Goliath und Goliath stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu. Warum seid ihr hierher gekommen und habt euch zur Schlacht aufgestellt? Stehe ich hier nicht für die Philister, ihr aber seid doch nur Knechte Sauls. Sucht euch einen anderen aus, der gegen mich antritt. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber stärker bin und ich ihn erschlage, müsst ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Dann schrie der Philister, ja, heute habe ich Israel lächerlich gemacht und seine Schlachtreihen verspottet, denn ich habe gesagt, schickt mir einen Mann, wir wollen miteinander kämpfen. Das also waren die Worte des Philisters. Saul und ganz Israel konnten sie hören und bekamen schreckliche Angst. Hier ist immer wieder der Name Saul gefallen. Saul ist der König der Israeliten. Und man könnte sagen, die Jungs leiden unter Menschenfurcht. Da ist so ein Riese und der macht da ordentlich Alarm. Wir sehen hier, wie Menschenfurcht entstehen kann. Und Angst oder Furcht ist ja so eine grundlegende Erfahrung, die wir Menschen einfach machen in unserem Leben. Ich denke, jeder kennt es, der heute Abend hier ist, dass er schon mal irgendwie eine Situation hatte, wo er Angst hat, vielleicht auch Angst vor Menschen hatte. Denn unser Leben, es ist bedroht durch verschiedene Mächte, ne? Unser Leben oder auch unsere Besitztümer, das ist eine Kindheitserfahrung. Denn schon relativ früh taucht da so eine sehr böse, sehr willkürliche Macht auf, die wir auch als Geschwister bezeichnen. Und vor dieser Macht ist nichts sicher. Spätestens wenn sie laufen kann, ist nichts mehr sicher. Kein Spielzeug, kein gar nichts, okay? Und das ist so wahrscheinlich so die erste Erfahrung, die viele machen, außer du hattest das Glück, ohne Geschwister aufzuwachsen, dann hast du diese Erfahrung wahrscheinlich später gemacht erst. Und dieses Beispiel zeigt auf sehr einfache Weise, dass wir in einer Welt leben, wo es kein Machtvakuum gibt, also wo nicht irgendwie einfach ein machtleerer Raum ist, sondern wo es immer Dinge gibt, die Einfluss ausüben. Und wir gehören auch dazu, und das ist ja grundsätzlich auch eine richtig gute Sache, weil wir dadurch Menschen prägen können. Also sonst würde Kindererziehung überhaupt keinen Sinn machen. Liebe Eltern, das ist eine gute Nachricht für euch, dass wir Einfluss haben. Oder auch für alle, die Jugendarbeit machen oder mit Kindern arbeiten. Man kann Leute prägen, man kann Einfluss ausüben. Und auch für alle Mentoren oder alle Coaches ist es eine gute Nachricht und auch für alle, die das nehmen. Und das Gegenteil davon, das Gegenteil ist Ohnmacht. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast irgendwo in deinem Leben, dass du irgendwie ohnmächtig warst oder ohnmächtig vor einer Sache standest. Wenn du das schon mal erfahren hast, dann weißt du, dass das richtig beschissen ist. Das ist ein richtig beschissenes Gefühl und einfach irgendwie unangenehm. Es ist nicht die Frage, ob wir Einfluss haben und ausüben und ausgesetzt sind, sondern in welchem Umfang. Und ich habe euch da mal so ein Modell mitgebracht, was so ein bisschen aufzeigen soll, dass es verschiedene Grade von Macht gibt. Da gibt es die Vollmacht. Vollmacht ist immer super, dann hast du alle Macht, die du hast. Also ich mache mal ein kleines Beispiel, das ist zum Beispiel bei deinen Socken, okay? Die Auswahl deiner Socken, ich habe mich heute für schwarz entschieden. Da hast du Vollmacht, da kannst du einfach selber bestimmen, welche du anziehst, außer dein Partner oder deine Partnerin hat gesagt, so gorsch du mir nicht in de go in, gell? Dann gibt es Dinge, da haben wir direkten Einfluss drauf. Also wenn du zu Hause derjenige bist, der einkauft, dann hast du Einfluss darauf, was gekocht wird. Und zwar ziemlich direkt, nämlich indem du das Zeugs kaufst, was da auf der Liste steht, oder es halt sein lässt. Wenn du keine Hagebutten magst, dann kannst du Hagebutten einfach nicht einkaufen, dann gibt es auch keine Hagebutten zum Essen. Mit dem Streit zu Hause musst du dann halt selber klarkommen, ne? Dann gibt es Bereiche, da ist so ein indirekter Einfluss. Da denke ich mir so Waldputzete. Das gibt sicher in Schopfloch auch, bei uns in Hirschweiler gibt es das auf jeden Fall, wir machen da immer mit, ne? Und bei so einer Waldputzete, da findest du ja alles Mögliche, ne? Irgendwelche leeren Jägi-Shot-Flaschen, die noch von der letzten Party übrig sind, vielleicht auch mal ein Kondom oder irgendwie Bonbon-Papiere für einen Jahresvorrat für nächstes Jahr. Und ob da jetzt jemand wieder was hinschmeißt, wenn du fertig bist, darauf hast du nur so indirekt Einfluss. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass sauber gemacht ist, hast du ja schon einen Einfluss drauf, ne? Dass der Flecken wieder schön ist und wenn dann der Erste kommt und das Bonbon-Papier hinschmeißt, der überlegt sich das zweimal, ob er es nicht in den Mülleimer trägt, weil liegt ja keins mehr rum. Und dann gibt es Bereiche, in denen haben wir keinen Einfluss. Das ist so der Zustand vielleicht auch der Ohnmacht und da könnte man vielleicht gerade die Situation in Israel jetzt dazu zählen. Also da haben wir jetzt persönlich gerade relativ wenig Einfluss drauf, oder auch die Situation in der Ukraine oder sonst irgendwas. Das sind vielleicht so Beispiele. Und unsere Geschichte zeigt, ich komme zurück zu der Geschichte, aus der ich gerade einen Teil vorgelesen habe, da geschieht Einflussnahme in einer ungesunden Art und Weise. Nämlich das, was der Goliath hier tut. Ne? Er nutzt seinen Einfluss aus, um seine Gegner einzuschüchtern. Ne? Seine Statur, seine Größe, ne? Die ist auf jeden Fall schon mal furchteinflößend. Also ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich zu vielen Leuten aufschauen muss, aber gerade wenn du vielleicht ein bisschen kleiner bist, dann kennst du das, dass das komisch ist. Und jetzt stell dir vor, also ich bin so ungefähr 1,90 groß, ne? Der war jetzt ungefähr nochmal so einen Meter größer als ich. Kannst dir mal vorstellen, das ist relativ furchteinflößend. Und dann nutzt Goliath sehr, sehr gut die Macht von Worten. Und Worte haben Macht. Und er sagt, hey, ihr seid doch nur Knechte von diesem israelischen König Saul. Und die Israeliten, sie sind eingeschüchtert, sie sind gelähmt vor Angst. Und das ist die Wurzel von Menschenfurcht. Einschüchterung ist die Wurzel von Menschenfurcht. Also Menschenfurcht entsteht dadurch, dass ungesunde Einflussnahme passiert. Und in unserer Geschichte passiert es sehr absichtsvoll. Da ist eine krasse Intention dahinter, aber manchmal passiert es einfach auch unbeabsichtigt, ne? Da äußern plötzlich Leute irgendwie relativ klar ihre Erwartungen und du denkst dir, also der hat jetzt das gesagt und der hat das gesagt. Jetzt muss ich ja schon danach gucken, dass man das auch irgendwie macht. Und wir merken, hey, Einschüchterung, das kann durch ganz unterschiedliche Personen passieren. Das kann in deiner Familie passieren, das kann in deinem Arbeitsumfeld passieren, das kann unter Freunden passieren, das kann manchmal auch in Gruppen passieren. Der klassische Gruppenzwang, den kennt vielleicht der ein oder andere aus seinem Freundeskreis, also gerade so im Teenageralter ist das immer so eine Sache, ne? Gruppenzwang, ja, dann haben halt alle die coolen Schuhe, dann brauchst du auch die coolen Schuhe, um dazu zu gehören, ne? Oder auch im übertragenen Sinn. Es kann sein, dass du vielleicht mal irgendwie eine Person kennengelernt hast, die eine bestimmte Funktion hatte, die vielleicht ein Vorgesetzter war oder die, keine Ahnung, irgendeine andere Autoritätsposition hatte und die irgendwie Druck auf dich ausgeübt hat, ne? Die dich einschüchtern wollte. Und dann kann es sein, dass es irgendwo, wenn du wieder eine Person, die in einer ähnlichen Funktion ist, triffst, dass es wieder irgendwie hochkommt, ne? Wie so ein Flashback. Und für Menschenfurcht braucht es immer irgendwie Machtgefälle. Und das kann entstehen durch eine Autoritätsposition oder einfach auch dadurch, dass jemand vielleicht einfach eine charismatische Persönlichkeit ist. Also der hat einfach eine Ausstrahlung als Persönlichkeit, wo du merkst, hey, boah, irgendwie entsteht da so ein gewisser Druck einfach in mir. Und eingeschüchterte Menschen, naja, das war der Text, den ich vorhin vorgelesen habe, genau. So, eingeschüchterte Menschen leben in einem Mangelzustand, nämlich dem Mangel an gesunder Einflussregulierung. Das ist ein kompliziertes Wort. Ich meine damit einfach das, dass man den Einfluss von anderen Leuten auf einen selbst nicht vernünftig begrenzen kann und dass man auch irgendwie nicht in der Lage ist, den eigenen Einfluss, den man selber hat, so zu nutzen, um sich aus dieser Kontrollsituation, die da entsteht, zu befreien. Sprich, wenn das passiert, dann geben wir anderen Menschen zu viel Macht über uns und das beeinträchtigt unser Leben nachhaltig. Ich komme zu der zweiten Frage, welche Auswirkungen hat denn Menschenfurcht? Wir wollen nochmal in die Geschichte reinspringen, denn es passiert etwas ganz Entscheidendes. Es kämpfen drei Männer mit und dessen Vater schickt den jüngsten Sohn, die waren zu acht Kerle, ne, schickt den los und sagt, hey du Junger, guck mal, was mit den drei, die da an der Front sind, was da passiert, ob die noch leben und ob es denen gut geht. Da hast du ein paar Brote und ein bisschen Käse für den Hauptmann und ein paar Körner, dass die auch nicht vom Fleisch fallen da vorne. Und dieser junge Mann, der heißt David. David war Hirte, er hat auf die Schafe der Familie aufgepasst. Und er zieht los an die Front und natürlich er ist da und kleiner Kerle, ne? Also der ist natürlich interessiert, lässt erstmal das Zeugs beim Wachposten stehen, stratzt sofort vorne an die Front und sagt, hey Brüder, wie geht's eigentlich, wie läuft's, ne? Und dann kommt gerade dieser Goliath raus und das habe ich euch nochmal mitgebracht, das mag ich euch vorlesen. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Gath, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder, wie zuvor, die gleichen Worte sagte, sodass es David hörte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Fragten die Männer Israels. Er kommt nur, um Israel zu verspotten. Wer ihn tötet, dem will der König reich belohnen und er will ihm seine Tochter geben und seine ganze Familie braucht keine Steuern mehr in Israel zu bezahlen. Wir sehen hier drei Auswirkungen, die ich euch mitgebracht habe, nämlich die Israeliten, sie geben ihre eigene Autoritätsposition auf. Die Soldaten waren ja eigentlich dazu da, dass sie das Land verteidigen, aber sie sind eingeschüchtert und sie weichen zurück, sagt hier unser Text. Sie können die Position, die ihnen gegeben wurde, nicht halten. Und sie sind unfähig, ihre Aufgabe auszuführen. Ne? Also ihr Handlungsspielraum, der ist irgendwie eingeschränkt, weil sie wie gelähmt sind vor Angst. Da kommt dieser Riesentyp und auf einmal erstarren sie. Und ihr persönliches Potenzial, es bleibt ungenutzt. Die Fähigkeiten und Talente, die sie haben, sie bleiben ungenutzt. Und das Ganze passiert schon 40 Tage hintereinander, also schon anderthalb Monate, ein ziemlich langer Zeitraum, ein Zeitraum, wo du eigentlich hingehen kannst und dir überlegen kannst, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Riesenkrieger da, ne? Also wie kriegen wir den irgendwie umgelegt, dass der mal irgendwie weg ist und wir hier unsere Arbeit machen können. Und die Zahl 40, musst du wissen, steht in der Bibel auch, die hat so eine symbolische Bedeutung, nämlich die steht immer für so eine Zeit der Prüfung. Geht es dir manchmal so ähnlich wie den Soldaten in der Geschichte? Also ich meine nicht, dass du irgendwo an der Front stehst, sondern dass dir manchmal auch das passiert, dass du diese Symptome irgendwie, diese Auswirkungen bei dir feststellst. Passt du deine Meinung an oder verschweigst du vielleicht deine Überzeugung, deinen Glauben, nur um gut anzukommen oder Konflikte zu vermeiden? Weichst du Probleme grundsätzlich aus oder schweigst du sie tot und sprichst kritische Punkte gar nicht erst an? Lautet dein Grundsatz, auf keinen Fall die Initiative ergreifen, um ja nichts falsch zu machen? Machst du dir bei allem und jedem Gedanken, was nur vielleicht auch die Leid denket, nur um niemanden auf die Füße zu treten und entfaltest du dein Potenzial nicht, weil deine Gaben und Fähigkeiten ungenutzt bleiben aus Sorge, dass was wohl die anderen darüber denken würden? Oder geht es dir manchmal so, dass du einfach irgendwelche Aktionen mitmachst, wo du sagst, hey, eigentlich spricht es gegen ganz, ganz tiefe Überzeugungen oder Grundsätze, die ich habe? Oder kommt es manchmal vor, dass wenn jemand das Problem irgendwie anspricht, dass du da manchmal irgendwie nicht standhaft genug bist, dass irgendwie da so eine ganz harsche Reaktion in dir kommt, nee, das ist nicht mein Problem, so in die Richtung? Trifft der ein oder andere Punkt vielleicht auf dich zu? Ich weiß, es waren jetzt viele Punkte. Kann schon mal einfach für dich überleben, weil dann spürst du ganz konkret die Auswirkung von Menschenfurcht in deinem Leben. Und das ist einfach nur sau anstrengend. Also mal ganz ehrlich, das ist irgendwie sau anstrengend und wir sind total gefangen. Wir sind total gefangen, weil wir am Ende völlig abhängig sind von dem Urteil anderer Menschen. Und faktisch haben wir uns selber versklavt, weil wir es zugelassen haben, dass andere Menschen diese Macht über uns entfalten können. Wir sind gefangen, weil andere Menschen die Kontrolle über unser Leben übernommen haben. Genau, es könnte so eine Runde sein, ne? Vielleicht im Geschäft oder so. Und dann sagt plötzlich jemand was und du traust dich nicht mehr, irgendwie was dagegen zu sagen, obwohl du es vielleicht anders siehst. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht. Der, dem du gefallen möchtest, bestimmt, was du tust. Das hat Frank Döhler gesagt, er ist Pastor in Sachsen und ich fand das Zitat richtig gut. Der, dem du gefallen möchtest, bestimmt, was du tust. Ich komme zu dem dritten und letzten Punkt, wegen dem wir wahrscheinlich heute Abend auch hier sind. Ne? Wie kann ich denn jetzt frei werden von Menschenfurcht? Das ist doch die entscheidende Frage. Jetzt haben wir uns das Thema Menschenfurcht sehr intensiv angeschaut heute Abend, aber es bleibt noch eine Frage. Was ist denn die Lösung für dieses Problem? Und die Lösung heißt Gottesfurcht. Na prima. Ah, wenn das die Lösung ist, von einer Furcht zur nächsten Furcht, dann gehe ich halt wieder heim. Ne? Ich möchte an der Stelle mal meinen Papa zitieren, weil der sagt immer, wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gern mein Problem zurück. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr sympathisch. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und wenn wir uns anschauen, was Gottes Furcht bedeutet, dann ist dieser Begriff zunächst mal irreführend, weil Gottes Furcht bedeutet, hat erstmal nichts mit Angst zu tun, sondern vielmehr so ein tiefes Beeindrucktsein von Gottes Größe bringt es zum Ausdruck. Wir sagen manchmal, dass wir Menschen Dinge ehrfürchtig bestaunen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Ich habe dir hier ein Bild mitgebracht vom Schloss Neuschwanstein und ich fand, das ist doch so ein Ding, so ein landschaftliches Bild oder so ein altes Gebäude. Da kann man doch vor Ehrfurcht erstaunen. Oder vielleicht geht es dir so, wenn du einen Sonnenuntergang siehst, der richtig schön ist. Wir waren vor Jahren mal in Franken in so einer Kirche und die war total weiß, also alles weiß gestrichen und super bunt verziert mit so Gold und Figuren. Und ich stand nur so mit offenem Mund da und konnte gucken, weil ich irgendwie vor Ehrfurcht so gestaunt habe. Und wir meinen damit, dass wir vor Staunen unsere Begeisterung zum Ausdruck bringen, dass wir irgendwie in Begeisterung geraten. Und du musst es unbedingt jedem erzählen. Ich habe euch jetzt hier von dieser Kirche erzählt, in der wir da drin waren, die irgendwie so bunt geschmückt waren, das ist schon Jahre her. Und genau das meint Gottesfurcht, dass wir über Gott in Staunen kommen und dass wir in Begeisterung über ihn geraten. Nämlich Gottesfurcht bedeutet, dass wir tief beeindruckt von Gottes Größe sind und vor Begeisterung über ihn staunen. Und jetzt möchte ich mit uns nochmal in die Geschichte reinspringen. Die geht nämlich noch weiter. Dieser David, der kriegt mit, dass da eine richtig fette Belohnung ausgesetzt wird und die spornt ihn an und er fragt rum, ja, sag mal, wie war das nochmal? Was kriegt der den Riesen da platt macht und so? Und natürlich jeder erzählt ihm das Gleiche und so. Irgendwann kriegt König Saul von der Sache Wind, ne, und lässt den Jungen kommen und sagen, hey, wie sieht's aus und so. Ja, ich möchte gegen den kämpfen und so. Und der Saul sagt, ey, Junge, guck dich mal an, du bist eine halbe Portion. Das ist ein Riese mit 3 Metern, du hast keine Chance gegen den. Und dann sagt der David, hey, also, mein Herr, ich passe immer auf die Schafe von meinem Vater auf. Und natürlich, da gibt es auch in Israel, in der judäischen Wüste, gibt es halt ein paar gefährlichere Viecher als jetzt hier im Schwarzwald. Da gibt es Löwen und Bären. Und der David erzählt dann, ja, wie er die halt umgelegt hat und wie Gott ihm das geschenkt hat, dass Gott ihn da bewahrt und beschützt hat. Und dann meint er so, okay, gut, wenn du meinst, kannst du es ja mal versuchen. Und er versucht, ihn in seine eigene Rüstung reinzustecken, aber das funktioniert nicht. Ne? Das ist so, wie wenn der Junior in deine Hosen schlappt als Vater und du siehst, das funktioniert halt nicht. Oder der versucht, in deinen Schuhen zu laufen. Also muss übelst komisch ausgesehen haben und der David ist nicht vorangekommen. Das war viel zu schwer, das ging nicht. Und dann hat der David gesagt, hey du, Saul, das ist ganz nett von dir, aber ich mache das auf meine Art und Weise. Und dann ist er zum Fluss gegangen, hat sich 5 flache Steine daraus gesucht, hat seinen Hirtenstock genommen, hat seine Hirtentasche genommen, hat da die Steine reingepackt. Eine Steinschleuder hat er immer am Start gehabt. Das war so seine Waffe gegen Bären und Löwen, um seine Herde zu schützen. Und dann ist er losgezogen. Dann ist er losgezogen, um sich diesem riesen Philister in den Weg zu stellen. Und der Philister, der fand es natürlich relativ amüsant. Der Philister schrie David an, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöckchen zu mir kommst? Dann verfluchte er David bei seinen Göttern und die Philister schrien David zu, komm nur her zu mir, ich gebe dein Fleisch den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf dem Feld zu essen. David aber erwiderte dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Er ist der Gott der Schlachtreihen Israels, die du lächerlich gemacht hast. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Auch das Heer der Philister wird heute erschlagen. Ich gebe ihren Leichen den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf der Erde zu fressen. Dann wird die ganze Welt erkennen, es gibt einen Gott, der für Israel kämpft. Dann werden alle feindlichen Heere erkennen, der Herr rettet nicht durch Schwert oder Lanze, denn der Herr bestimmt den Ausgang der Schlacht und er wird euch in unsere Gewalt geben. Hier bei David sehen wir die Auswirkung von Gottesfurcht. Hier sehen wir die Auswirkung von Gottesfurcht. Ne? David, er ist kein bisschen ängstlich, er ist mutig, er marschiert einfach mal nach vorne an die Front, in die Schlachtreihe, der hat keine Rüstung an, gar nichts. Ne? Vielleicht hat er so Sandalen und Shorts an und ein T-Shirt oder so, stelle ich mir das vor. Ne? Und er redet ziemlich offen mit dem König. Ne? Er sagt, er hat da sogar Widerworte und überzeugt den König und dann stellt er sich fast schutzlos diesem Riesen entgegen und er weist auch die Einschüchterungsversuche von Goliath zurück. Und letztendlich geht der Kampf folgendermaßen aus. Der Riese und David rennen aufeinander zu. David nimmt aus seiner Tasche so einen Stein, schleudert den und trifft den Riesen voll an der Stirn. Der knallt voll auf sein Gesicht und ist tot. Eine ziemlich krasse Geschichte, finde ich. Und auf was ich hinaus möchte, ist, David, er kämpft leidenschaftlich für Gott. Er lässt nicht zu, dass irgendwer seinen Gott beleidigt. Und es zeigt diese tiefe Liebe, die David zu seinem Gott hat. Und David lässt auf seine Worte auch Taten folgen. Aber warum lassen eigentlich David diese Einschüchterungsversuche zu kalt? Weil er nicht der Knecht von einem eingeschüchterten König ist, sondern weil er ein Diener des lebendigen Gottes ist. David, er weiß um die Macht und um die Größe Gottes. Und er weiß, dass Gott stärker ist als jede militärische Streitkraft. Er weiß, dass Gott stärker ist als dieser Riese. Und David weiß, dass es nicht egal ist, wie er sein Leben lebt und was er mit seinem Leben macht, weil er weiß, dass er eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen wird. Und das Wissen um seine Verantwortung vor Gott und das Wissen um Gottes Macht, das macht ihn nicht ängstlich, sondern das macht ihn mutig. Weil er erlebt hat, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass er diesem Gott vertrauen kann und dass dieser Gott auf ihn aufpasst und dass dieser Gott es vor allen Dingen gut mit ihm meint, dass dieser Gott gute Gedanken über ihn hat. Und in der Bibel, da haben wir mittendrin, haben wir so eine Liedsammlung, die nennt sich Psalm, da stehen so 150 Lieder. Und es ist nicht verwunderlich, dass ganz, ganz viele von diesen Liedern von diesem David kommen, der diesen Gott so sehr liebt und der so eine Leidenschaft für diesen Gott hat. Und ich überspringe jetzt hier einfach, genau das ist noch wichtig, ich habe euch noch ein Zitat aus der Bibel mitgebracht, die Ehrfurcht, also die Gottesfurcht vor dem Herrn, ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Und die Bibel, sie weist uns auch darauf hin, dass es entscheidend ist, wie unser Leben lebt. Ne? Nicht, dass ich das einfach hier nur behaupte. Habt keine Angst, sagt Jesus irgendwann mal, vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Und Jesus macht hier einfach deutlich, hey, Gott hat nachher die Macht. Gott hat die Macht zu sagen, hey, du kannst über dieses Leben hinaus bei mir sein oder halt getrennt von mir sein. Und jetzt komme ich zu einem Auszug aus dem Lied von David. Und da heißt es, er, also Gott, rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Und da zeigt es sich wieder dieses Staunen über Gottes Größe. Und auch heute noch entfaltet die Gottesfurcht ihre Wirkung, so wie sie das damals gemacht hat. Und ich habe vorhin im Interview eine Frage offen gelassen. Die Kadi hat gesagt, ich schraube hier den Spannungsbogen hoch. Den wollen wir jetzt mal fatzen lassen, diesen Spannungsbogen, denn ich habe das die letzten Jahre erlebt, dass ich gefangen war in Menschenfurcht. Also wenn du sagst, es trifft heute auf dich zu, du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Menschen, die das betrifft und ich habe erlebt, wie dieser Gott mich freigemacht hat. Wie dieser Gott mich freigemacht hat und es ist ein Prozess und ich würde sagen, der Prozess, der hält auch noch an und da gibt es Höhen und Tiefen in diesem Prozess und ich merke einfach, dass ich inzwischen viel, viel mutiger einfach Dinge sagen kann, weil ich merke, wie Gott mich einfach befreit hat. Wie diese Gottesfurcht, die er in mein Leben hineingewirkt hat, wie die Menschenfurcht so Stück für Stück einfach am Verdrängen ist. Und natürlich gibt es immer noch Situationen, wo ich dann dastehe und nicht zu meinen Überzeugungen stehe oder wo ich in einem unserer Gremien unterwegs bin und da ziemlich zitter, wenn ich mal irgendwie einen kritischen Punkt habe, den ich einbringen muss, aber ich merke, wie Gott mir einfach die Kraft gibt, das einzubringen und da auch standhaft zu sein und das zu bringen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Ne? Das kann in deinem Leben passieren. Die Gottesfurcht kann dich frei machen. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Oswald Chambers, und der hat gesagt, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, dass wenn du Gott fürchtest, nichts anderes fürchtest. Wenn du aber Gott nicht fürchtest, dann fürchtest du alles andere. Am Anfang habe ich gesagt, dass Menschenfurcht so ein Mangelzustand ist. Ein Mangelzustand in deinem Leben, nämlich ein Mangel an Gottes Furcht. Und das kannst du dir vielleicht vorstellen, wie in so einer Dunkelheit. Wenn du da heute Abend die Jalousien alle runtermachst in deinem Haus, alles Licht ausmachst, dann ist komplett dunkel. Und dann, wenn du eine Kerze anzündest, macht das einen enormen Unterschied. Wenn du die Kerze wieder ausmachst, siehst du den Unterschied. Ne? Also dieses Licht ist absorbiert so ein bisschen die Dunkelheit. Und so ist es auch mit der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, sie absorbiert die Menschenfurcht. Ich bin der Überzeugung, dass du frei werden kannst von Menschenfurcht. Und ich gebe dir zwei Fragen mit, die dafür wichtig sind, dass du sie für dich beantwortest. Nämlich die erste Frage: Willst du frei werden? Willst du frei werden? Willst du raus aus der Opferhaltung und die Macht der Kontrolle brechen? Und die zweite Frage ist: Was ist in meinem Leben wichtiger? Das, was Menschen über mich sagen, dass ich Menschen gefallen will, oder das, was Gott über mich sagt? Und ich mag dich einladen, wenn du heute Abend hier bist, vielleicht zum ersten Mal, weil dich jemand eingeladen hat oder weil du gerade auf der Suche bist, vielleicht nach Gott oder einfach nach dem Sinn in deinem Leben, dann mag ich dich einladen, hey, mach diesen ersten Schritt vielleicht auf deiner Reise und bitte den Gott, dass er ja einfach was tut, dass er sich zeigt und dass du spüren darfst, wie diese Menschenfurcht weichen darf. Wenn du heute Abend hier bist und vielleicht schon immer in diese Gemeinde kommst oder schon viele Male in dieser Gemeinde warst und auch Jesus Christus ganz persönlich kennst, aber merkst, hey, ich habe trotzdem so ein Problem mit Menschenfurcht, hey, dann bitte doch diesen Gott. Wenn du Dinge schon mit diesem Gott erlebt hast, wenn du schon erlebt hast, wie groß dieser Gott sich in deinem Leben erwiesen hat, meinst du dann nicht, dass er auch dieses Problem mit der Menschenfurcht in deinem Leben in den Griff bekommt? Und vielleicht sitzt du heute hier und hast einfach ein negatives Gottesbild mitbekommen, vielleicht von deiner Familie, vielleicht weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Dann lass dir sagen, hey, Gott will nicht, dass du in Angst lebst. Er möchte, dass du frei bist, dass du befreit leben kannst. Er möchte Gutes für dein Leben. Und das hat er bewiesen. Das hat er bewiesen an Ostern, als er sein Wertvollstes für dich hingegeben hat, nämlich sein eigenes Leben. Und ich habe dir noch einen meiner Lieblingsbibelverse mitgebracht, nämlich: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist das, was Gott für dich möchte. Er möchte, dass die Furcht immer mehr aus deinem Leben weicht und dass du immer mehr in dieser Liebe, die er für dich hat, dass du darin aufblühen kannst und dass sich darin dein Leben einfach entfaltet. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Er möchte, dass was Gutes, das, was er in dich hineingelegt hat, dass das sich entfaltet für dich und für deine Mitmenschen. Jetzt habe ich heute ganz viel erzählt und deswegen fasse ich einfach nochmal die drei Punkte zusammen. Ne? Wie entsteht Menschenfurcht? Menschenfurcht entsteht durch ungesunde Einflussnahme anderer Menschen, die durch Einschüchterung versuchen, dich zu kontrollieren. Was bewirkt Menschenfurcht? Menschenfurcht nimmt uns gefangen und lähmt uns, weil andere Menschen über unser Leben bestimmen und es kontrollieren. Und wie können wir frei werden von Menschenfurcht? Gottes Furcht befreit uns von Menschenfurcht, weil seine Macht stärker ist als alle Kontrollversuche. Amen. Ich mag mit diesem Gott reden, ich bete. Jesus, hab du vielen Dank, ja, dass wir heute Abend einfach hören durften, wie wir frei werden können von Menschenfurcht. Danke, dass du uns deine Größe zeigen möchtest. Danke, dass du einfach möchtest, dass wir frei werden, dass wir frei leben dürfen. Und ich bete, Jesus, einfach für diejenigen von uns, die wirklich unter diesem Thema Menschenfurcht einfach auch leiden und die das merken, die diesen Leidensdruck einfach spüren. Jesus, ich bete, dass du uns freisetzt. Wenn das unser Wunsch ist, Jesus, bete ich, dass du das tun magst in unserem Leben. Ich bete, dass immer mehr dieses tiefe Beeindrucktsein von dir, dass das immer mehr zunimmt in unserem Leben und dass wir spüren dürfen, Jesus, wie wir frei werden und wie wir in das hineinwachsen, was du einfach Gutes für uns bereithältst in unserem Leben. Danke, dass du da bist und danke, dass du jeden Einzelnen kennst, der heute Abend hier ist. Amen.